Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael March und Jordi Breu.
Gerade über meine Notiz gelacht, die lautet Portfolio und Designmörder.
Ja, was wir Tatortfolge nehmen könnte, was hat es mit Designmörder auf sich?
Was hat uns dazu bewegt, Jordi? Das kannst du, glaube ich, besser erzählen.
Also grundsätzlich haben wir uns ja für diese Folge so die Frage gestellt, wie soll man sich denn optimal aufstellen bei Bewerbungsphasen? Also wie baue ich mein Portfolio? Was muss denn eigentlich so mein Portfolio beinhalten? Mhm. Und wie, also ganz egal in welcher Altersstufe, gell, also wie präsentiere ich mich und meine Arbeiten am günstigsten, am optimalsten? Und ich glaub, du bist auf den Begriff gekommen, weil wir das so ein ultimatives Beispiel, so eine gemeinsame Anekdote haben, aus unserer früheren Zusammenarbeit in einem Unternehmen, wo wir einen Bewerber hatten, der alle möglichen Formen der wie sagt man, ich kann es nicht mal in Worte fassen, das so.
Der also, einfach nur, puh.
Das war irgendwie, also es gibt zwar eine Checkliste von Dingen, die man als Designer nicht tun sollte.
Nie.
Und der hat halt einfach eine Checkbox nach der anderen zu Genüge erfüllt. So, irgendwie alles der Reihe nach abgehakt, so okay, nein.
Also ich glaube, diejenigen, die mit BewerberInnen umgehen, die erleben sicher auch viel sowieso, gell?
Ja.
Aber jetzt im Designbereich ist es schon auch witzig, gell? Also wie du sagst, das war ja also eine Katastrophe jagte die nächste. Sowohl in der Portfolio-Darstellung als auch von den Aussagen, also so ein krasser Widerspruch in sich, das kann man, also ich merke gerade, man kann es wirklich gar nicht in Worte fassen.
Rekapitulieren wir das kurz nochmal. Also begonnen hat es ja damit, dass wir nach Mediengestalter gesucht haben.
Genau.
Und dann kamen verschiedene Bewerbungen rein und der Bewerber, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, der aber einen Namen gehabt hat, der, also von dem er glauben hätte können, das wäre Schlagersänger. So. Der hat sie beworben und
man, da kann ja nichts dafür. Das ist so mal was, wo man nicht draus schließt, dass es gleich irgendwie reinfällt.
Es hatte so diesen Schlagersänger-Flair, ja, genau. War ziemlich lustig. Der hat sich dann beworben und ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, als allererstes mal auf sein verlinktes Portfolio geschaut. Also
sind wir nicht erst auf die Flyer gestoßen, die in der Bewerbung waren? Mehrere Flyer. Mehrere gleiche Flyer
drin. Stimmt. Also, das war kein digitales Portfolio in Form von PDFs, sondern das war, also, der hat uns Drucksachen geschickt. Also, das war, glaube ich, eine Bewerbungsmappe, gell? Also, mit Anschreiben, gedrucktem Anschreiben und dann noch so ein paar, also so ein paar Musterarbeiten.
Jordi, vielleicht sollte man unseren ZuhörerInnen durchaus mal sagen, wir wollen jetzt nicht über irgendwie ein Lästern oder, also um ja, das soll es fein nicht gehen, das soll nicht boshaft klingen jetzt.
Also wir sprechen da natürlich von dem Bewerbungsprozess an sich.
Ja, und
so die ganze Präsenz.
Genau, es geht ums Abliefern, weil das einfach so skurril war, dass man, okay. Also genau. Zurück zu den Flyern. Mehrere gleiche Flyer.
Aber das Lustige ist, dass das waren ja keine Musterarbeiten, das waren keine Kundenprojekte, sondern das waren halt einfach Werbeflyer von seiner Agentur.
Aber von sich, das hatte eher so den Charakter Autogrammkarte. Und vor allem das Geilste war ja mehrere vom Gleichen. Also, was heißt das? Verteilt's die mal an andere, oder? Was ist denn da die Aufforderung? Gleiche Flyer. Herrlich. Wie lustig das war.
Herrlich.
Und so wirklich ja, ein Autogrammkartenstil. Da war der Name vor ihm drauf und Wahnsinn, wie so eine Präsentationskarte, gell?
Ja, und also gestalterisch aus den frühen 90ern, also sehr, sehr merkwürdig tatsächlich.
Ja, ich glaube, manche kennen das noch, wenn man Serifenschriften, so die Times New Roman nimmt und ein Relief drum baut, das kommt besonders gut. Und
dieses Relief.
Vier Schatten übereinander legt. Ganz und genau. Schein nach innen, Schein nach außen, Schatten nach außen, Schein nach innen und so weiter.
Aber das auf einer Fläche.
Und bei alle, also quasi in der Photoshop-Palette, alle Checkboxen aktiviert.
Also das war wirklich, ein optisches Feuerwerk, aber kein schönes. Also das hat mich am meisten verwundert und das ist, glaube ich, auch so der erste Punkt. Also der war jetzt nicht, also das war kein Berufseinsteiger, der war schon älter, der hat seine Tätigkeit schon länger ausgeführt. Interessant war aber, und jetzt kommt's, also er hat sich als selbstständiger Mediengestalter positioniert und auch beworben, aber, und jetzt kommt der Hammer, der hat im Nachgang erst, ich glaube, das war ein halbes Jahr später, hat der die Ausbildung gemacht als Mediengestalter. Weil, und das weiß ich, weil der, genau der, mit mir in der Abschlussprüfung gesessen ist.
Boah, stimmt. Ich kann mich erinnern, wie schlecht das da ging. Weil du hast es einfach nicht verstanden, dass der da jetzt mit dir und ich weiß genau, wie die das mitgenommen hat.
Also ich habe in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, in der zweiten Reihe mir, in diesem großen Prüfungssaal, ich habe nicht gewusst, ob ich jetzt lachen, weinen oder wütend sein soll. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weißt? Ja. Also ein Bewerber, ein selbstständiger Mediengestalter, der sich ein halbes Jahr zuvor in unserem Betrieb bewirbt für eine Vollzeitstelle, sitzt mit mir in der Wahnsinn. Abschlussprüfung für Mediengestaltung.
Wahnsinn. Also da war
krasser geht's nicht mehr.
Genau, von diesem explosiven Feuerwerk an Augenmissbrauch waren auch Lügen ohne Ende drin. Also unfassbar. Ich komme nur mal zurück zu diesen Flyern. Jordi, kannst du dich erinnern? Wir haben ernsthaft gerätselt, ob es da um zwei Personen geht. Oder waren es nicht zwei Flyer? Und wir dachten, das sind zwei Personen, da bewirbt sich so ein Duo oder so, gell?
Ja. Wahnsinn, das war wirklich ein krasses Erlebnis. Okay, aber das war jetzt so die erste Bewerbungsphase. Und dann, glaube ich, haben wir ihn weil wir tatsächlich neugierig waren, wer da dahinter steckt, haben wir den mal eingeladen zum Bewerbungsgespräch. So. Und dann ist der gekommen. Wirklich interessantes Auftreten, so tatsächlich ein wenig ungepflegt auch und so, als wäre er länger nicht aus seiner Wohnung rausgekommen. Also ganz gleich, welche Umstände er jetzt gehabt hat, aber dieses Auftreten so im, ich glaube, hat er ein T-Shirt angehabt, irgendwie so ganz salopp, hat er sich irgendwie gegeben und überhaupt keinen gepflegten Eindruck macht. Also ganz, ganz merkwürdig.
Also ich würde gerne nochmal dazu sagen, gell, wir wollen heute nicht drüber sprechen, jemand schlecht zu machen, sondern wir wollen drüber sprechen, was man eben so erlebt oder wie man halt auftreten sollte oder was man tun und lassen sollte. Also
auf jeden Fall sind wir dann mit ihm in dem Besprechungsraum gesessen und dann war das auch ganz witzig, weil er hatte dann so geäußert, was er alles macht und was er nicht macht. Genau. inklusive dem, dass er sagt, also sinngemäß zusammengefasst so, also er arbeitet am liebsten gern alleine.
Genau.
Als Selbstständiger. So. Also so mit anderen im Team und so, im Großraumbüro kann er eigentlich nicht so gut arbeiten. Tolle Voraussetzungen erstmal.
Genau, es ging sogar fast schon in die Richtung, ja, Menschen, geht so, gell?
Ja, genau. Ganz, ganz merkwürdig. Also inklusive dem, dass er immer wieder darauf zurückgekommen ist, dass er das Adobe-Komplett-Paket beherrscht.
Die
Also
Aussage,
offensichtlich.
die war so ein Running Gag für die nächsten 3 Jahre, glaube ich.
Ja.
Leute, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist ja wie, weiß ich nicht, wenn ich sage, ich beherrsche Sky und Netflix. Das beherrsche ich. Das kann ich verdammt gut und so. Was ist denn das? Ich
Ja, also
beherrsche das
wirklich.
Adobe-Komplettpaket, so ein Mist. Also,
Und
oh.
das ist so, und das ist so, das ist skurril gewesen, weil du hast da jemand, der positioniert sich erstmal als selbstständiger Mediengestalter, der bietet Kunden Services an.
Wahnsinn.
Also der arbeitet ja für Kunden, der arbeitet für Unternehmen, er arbeitet Printmaterialien für Unternehmen. Und du siehst denn zum Beispiel auch bei so lokalen Kunst- und Designnetzwerken, siehst du den auch gelistet in so einer Liste
Wahnsinn,
von
ja.
allen Agenturen, die so in der Region sind. Also da lässt er sich so auflisten und so mit Verlinkung auf seine Website, die übrigens auch nicht schöner ist als die Flyer, die er damals
Genau,
abgeliefert
genau.
hat.
Weißt du, wenn so eine Website schon mit so 80er Jahr oder 90er Jahr 3D-Kugeln, die einfachsten
Richtig.
3D arbeiten, wenn es so schon
Richtig.
losgeht.
Und also diese Summe an Faktoren, die da zusammenkommt und dann so jemand, der sich so präsentiert und so schwach kommuniziert,
Also
also der hat
bring uns mal auf den
wirklich
Punkt. Bring uns
alles
mal auf den
abgeschossen,
Punkt.
ja.
Diese Selbstwahrnehmung völlig daneben. Also völlig,
Ja.
weil es geht ja um so das Thema, das eigene Portfolio. Wie präsentiere ich mich? Wie verkaufe ich mich? Also da hat einfach alles völlig versagt. Die Selbstwahrnehmung, die totale Selbstüberschätzung. Wir hatten in der letzten Folge das Thema gehabt, so die persönliche Altersvorsorge im Design oder in Kreativberufen, wo wir einfach immer wieder gesagt haben, man muss halt ein Checker bleiben, man muss die Situationen erkennen und nicht
Genau.
einfach dümmlich nichts erkennen. Das bricht ja jedem das Genick. Und der hat da auch, also zum Thema Checken, also gar nichts, keine Situation hatte der richtig eingeschätzt. Weder ein Bewerbungsgespräch noch wie verkaufe ich mich, wie präsentiere ich mich. Nicht einmal, ich muss mich vielleicht rasieren dabei. Also, Katastrophen.
Und das war eigentlich so genau das Thema. Wir hatten das ja in der letzten Folge angesprochen, dass man ja auch externe Meinungen einholt, damit man sich halt immer
Genau.
selbst prüfen kann, ob man noch auf dem richtigen Stand ist. Und genau das hat der ja scheinbar nicht gemacht, weil
Noch nie, noch nie, glaube ich.
der hat so in seiner Blase gelebt, so quasi das, was er macht, das passt so. Und offenbar gibt es Kunden, die wollen das so und deswegen mache ich das auch so.
Aber Charlie,
Ohne
ist interessant, gell? Weil ich glaube, menschlich fordert das ganz schön viel. Also, weil wenn man jetzt bezüglich der letzten Folge, wenn man immer so um Kritik fragt und also man muss ja schon auch ein gutes Umfeld haben, gell? Sei es vielleicht privat oder beruflich oder beides, dass man wirklich einen Menschen um sich hat, die einem da auch die Wahrheit sagen. Und sagen womöglich, ja, bist du verrückt? Also, das sagt viel auch aus vom Umfeld. Also,
Ja.
wenn ich mich so präsentiere oder wenn auch mein Portfolio so dermaßen oldschool ist, das sagt ja auch aus, dass ich womöglich gar kein Umfeld habe.
Und dass sie wahrscheinlich auch nie einen Blick ins Internet wage, weil schau dir jede x-beliebige Website von irgendeinem Designer an, da ist jede frischer wie die eigene.
Ja, klar.
So, und es braucht nur ein paar Klicks und du weißt sofort, was momentan gestalterisch so am Zahn der Zeit ist. Und du brauchst es nur mal parallel gegenhalten und schon siehst du, dass das nicht zusammenpasst.
Ja.
Also da irgendwie völlig die Situation auch verkannt. Und ja, vielleicht können wir uns da so ein paar Punkte ableiten daraus. Ich glaube, also das betrifft jetzt sowohl junge, die gerade so in die Berufswelt reinsteigen, als auch Ältere, die schon lang dabei sind und die sich halt noch für so einen Job bewerben. Also ich würde mal sagen, so diese Einschätzung oder diese Fähigkeit, sich selbst erstmal einzuschätzen und da auch sicher zu sein, wo ich gerade bin. Mhm. Also das ist schon mal der erste, das war schon mal der erste wichtige Punkt. Und vor allem mal das Thema Glaubwürdigkeit. Wir haben es schon mal angesprochen. Wenn ich mich als Mediengestalter positioniere und mich bewerbe, dann auf der anderen Seite aber nicht einmal Ausbildung habe oder nicht einmal die handwerklichen Fähigkeiten offensichtlich vorweisen kann, sondern mich nur Mediengestalter nenne, weil ich Photoshop mal hobbymäßig angefangen habe und da irgendwie so hobbymäßig mal was ausprobiert habe. Also da braucht man so wirklich die richtige Perspektive einfach.
Also ich glaube, dieses krasse Erlebnis, das wir da beide gemeinsam hatten, das ist ja so, oder daraus ist ja die Folge entstanden, weil die so einschneidend auch für uns war, dass wir gesagt haben, boah, wir müssen mal über das Thema Portfolio sprechen. Also das war ja so eigentlich das Ausschlaggebende, weil man da Dinge, also das könnte man jetzt so beschreiben, wir haben da Dinge gesehen, das kann man sich gar nicht vorstellen, weißt? Die kann man und will man auch gar nicht erklären. Und wer ernsthaft einen Kreis in sein Top-Portfolio aufnimmt, der hat nichts verstanden.
Ich glaube, wir haben immer noch PTBS davon. Also ja. wir wachen manchmal schweißgebadet auf in der Nacht.
Unterm Waschbecken im Kopf. Weißt, wach mal auf.
Und haben noch diese vielen Autogrammkarten von dem vor Augen.
Von denen.
Von denen, genau.
Hey, dazu machen wir mal ein kurzes Break, also. Jordi.
Hey, welche Themen beschäftigen dich persönlich? Wem würdest du gerne einmal beim Reden zuhören? Lass es uns wissen. Schreib uns einfach eine Nachricht auf projektabhängig.de oder kontaktiere uns auf Instagram.
Deswegen hatte die Folge übrigens auch die Ergänzung Designmörder.
Genau. Jetzt mal kurz vom Menschlichen weg, also von den menschlichen Werten, mal kurz auf die Hard Facts so handwerklich gesehen mal gesprochen. Mhm. Also was ich schon sehr oft beobachten kann, ist, dass man ganz merkwürdige, beliebige Arbeiten in sein Portfolio aufnimmt und die versucht zu verkaufen in Bewerbungssituationen. Und das finde ich wirklich ganz, ganz schwierig, weil was bringt es mir als Unternehmen, wenn ich irgendein Fantasielogo von dir sehe und gar nicht mal weiß, ist das jetzt wirklich im Einsatz oder ist das überhaupt eine reale Firma oder hast du das nur für dich selber mal gemacht, weil du gerade Lust dazu hattest? Also ich finde, was schon wichtig ist und was merkwürdigerweise viele, viele DesignerInnen da draußen verkennen, dass persönliche Projekte, die aus dem eigenen Ideenpool entstanden sind und sich nur auf einen Teilbereich eines Brandings beziehen, dass die überhaupt keine Daseinsberechtigung in dem Portfolio haben. Mhm. Weil als Unternehmen oder, also ganz egal, ob das jetzt ein Arbeitgeber ist, bei dem ich mich bewerbe, oder ob das jetzt ein potenzieller Kunde ist, der mein Portfolio sieht, aber mir ist es doch völlig wurscht, wie ein Logo-Entwurf ausschaut, weil der könnte auch genauso gut von einer KI generiert worden sein. Ich möchte ja wissen, was ist der Kontext? Also, was ist das für ein Projekt? Um was ging es denn da? Was war das Problem? Und wie habe ich es gelöst? Und wie war der Prozess dazwischen? Das will ich doch sehen. Und daraus erkenne ich doch, ob jemand wirklich das richtige Gespür hat als Designer, weil das, was hinten raus als Gestaltung rauskommt, das finde ich persönlich, ist nur 20% der Wahrheit.
Das ist ganz ein gutes Thema, gell? Weil man müsste jetzt wirklich die Frage stellen, ein rein visuelles Portfolio hat dann gar nicht die Gewichtung oder hat womöglich gar nicht die Daseinsberechtigung. natürlicher Erläuterung, wie ihr Projekt entstanden ist, was die Problemstellung war, Ausgangssituation und so. Natürlich sagt es viel, viel mehr aus. Bedeutet es dann auch, dass so ein rein visuelles Portfolio womöglich gar nicht mit echten Kundenprojekten, echten Kundenarbeiten, hat es dann gar keine Wertigkeit, gar keine Bedeutung? Was glaubst du? Weil man muss ja schon sagen, junge Menschen haben natürlich das Problem in dem Beruf, das hatte ich damals auch, du arbeitest für Agenturen oder du bist angestellt in einer Agentur oder in einer Firma mit Marketingabteilung und du hast, alle haben ja das gleiche Problem, du darfst ja diese Projekte, die du da machst, nicht zu deinem eigenen Portfolio machen. Das ist die Wahrheit. Also nochmal, oder um das vor Augen zu halten, ist es ja kein leichtes, ein Portfolio überhaupt entstehen zu lassen als junger Angestellter, weil du darfst diese Projekte nicht für dein Portfolio verwenden, Punkt. Weil nicht du das gemacht hast, sondern die Agentur. Also das ist die Wahrheit. Und das somit tut sich ja schwer, dass sich da was aufbaut, gell? Deswegen, ich habe früher auch irgendwelche fiktiven Projekte dann gemacht und die natürlich in mein Portfolio mit aufgenommen.
Genau, das ist also eine große Herausforderung. Das ist das gleiche Thema wie ich bekomme keinen Job, weil ich 15 Jahre Berufserfahrung brauche. Ich brauche aber irgendwoher die Berufserfahrung und kriege aber keinen Job. Also dieser nicht endende Kreislauf. Und hier ist es ja genauso. Und es ist ja nicht unbedingt zwingend notwendig, gerade wenn man am Anfang steht, dass man schon reale Kundenprojekte vorweisen kann. Ja. Auch mir geht es so, dass so Konzepte, die ich zum Beispiel gemeinsam mit dir ausgearbeitet habe, dass die dann letzten Endes einfach im Sand verlaufen sind, weil das Unternehmen sich dazu entschieden hat, das einfach nicht zu machen. So, die haben halt immer noch das alte Logo. So, ja. Und dann ist zwar die Frage, okay, wofür hat man es dann gemacht? Und könnte man auch hinterfragen, aber ich glaube, ganz egal, ob es ein reales Kundenprojekt ist oder ob es ein erfundenes Projekt ist, aber die Gedanken dahinter, der Prozess ist wichtig. Ich kann problemlos, wenn ich jetzt zum Beispiel so als Junger gerade keine Kundenaufträge habe oder ich darf auch die Arbeiten aus der Agentur nicht mitnehmen, dann kann ich mich aber trotzdem zu Hause hinsetzen und mir ein Unternehmen raussuchen, das vielleicht momentan unbedingt ein Redesign nötig hätte.
Ich kann ja auch die Problemstellung erfinden. Also mit Kreativität geht alles, ja.
Genau, also du könntest die Problemstellung erfinden oder du könntest auch sagen, so ich beobachte momentan so den lokalen die lokale Fahrradwerkstatt, die haben ein mega schlechtes Auftreten, aber die haben ein gutes Kundenstanding, die haben ein gutes Image und ich mache das jetzt irgendwie zu meinem persönlichen Kundenprojekt. Und dann analysiere ich das Unternehmen, schreibe zusammen, was die gerade nicht so gut machen, was die aber gut machen und dann erstelle ich mir daraus so meinen eigenen Use Case, ganz für mich. Und selbst das ist schon viel, viel mehr wert, als wie wenn ich nur ein paar Logos aufgestapelt irgendwie nur so zeige.
Ganz klar.
Also ohne jeglichen Kontext.
Bedeutet aber natürlich ja immer wieder, und das tun so viele nicht oder meinen, sie können das umgehen, ich muss ja aus der Komfortzone raus. Ich muss mich ja dieser Aufgabenstellung auch annehmen. Oder ich muss, ob ich jetzt eine Fantasie-Problemstellung reininterpretiere oder ob ich sage, wie du gerade erwähnt hast, ich nehme ein lokales Unternehmen und erarbeite mir da eine Problemstellung oder da gibt es ja mehrere Ansätze, aber letztendlich eben ist es der Unterschied, ob ich halt irgendein Logo baue in Illustrator oder ich kann es einem Online-Dienst bauen lassen, spielt doch hier keine Rolle. Und wenn ich nicht bereit bin, aus meiner Komfortzone rauszugehen, wenn ich nicht bereit bin, mir tausende Gedanken zu machen, Aufwand zu betreiben, Arbeit zu betreiben, dann bringt mir ein visuelles Portfolio gar nichts, unter Umständen gar nichts.
Und selbst wenn es jetzt zum Beispiel so eigens erstellte Posterserie ist, zum Beispiel, dass man irgendwie mit Typografie spielt oder dass man
Genau.
Dass man irgendwelche abstrakten Formen in Cinema 4D oder Blender baut und daraus irgendwelche Poster erstellt.
Ja.
Das sagt auch schon viel aus von dem eigenen Skillset. Aber noch cooler oder noch hochwertiger wäre es natürlich, wenn man das wieder in dem Projektgedanken sieht, dass man sagt, ich habe mir überlegt, oder dass man das auch schriftlich dann dazu packt, dass man das beschreibt so ein bisschen. Was habe ich mir bei dem Projekt gedacht?
Genau.
Warum habe ich diesen Ansatz gewählt? Gell? Und nicht nur einfach so dieses Bild, dieses Posters reinklatscht und sagt so, ja, das ist jetzt meine Arbeit. Schön und gut, aber sagt eigentlich nur bedingt was aus.
Genau.
Und das ist also so dieses ausführlichere Beschreiben des eigenen Denkprozesses und so, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil dann wissen auch Kunden oder Arbeitgeber, wie du tickst, also wie du Probleme analysierst und wie du die dann löst.
Ja. Und das ist ja die Masterclass an Eigendarstellung. Also wissen wir doch alle, das eigene Portfolio und so weiter ist doch immer am allerschwierigsten. Also ich glaube, was immer so ein bisschen verkannt wird, oder Charlie, das ist auch so, wirklich nur die besten, wichtigsten Premium-Arbeiten auch auszustellen. Also dieses Thema Qualität vor Quantität, das ist auch, aber auch schwierig, vor allem für Junge, weil meistens, wie vorher erwähnt, gibt es noch nicht so die Menge an Arbeiten. Und dann neigt man dann gern dazu, lieber mehr oder damit es nicht nach zu wenig ausschaut.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber auch hier dreht sich's wieder drum, Arroganz vermeiden, kritikfähig sein, frag die Leute, wie gefällt dir mein Portfolio, weil garantiert, dass man dann sagt, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Also ich glaube, hier die Kritikfähigkeit, wenn ich hier zu ängstlich bin und einfach sage, ja, das passt schon, das ist toll, dann kann das echt schwerwiegend nach hinten losgehen. Also ich würde sagen, sogar hier ist die Kritik suchen ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, eine Gefahr gibt es meiner Meinung nach schon bei so Fantasieprojekten. Ich sehe das immer wieder bei Instagram oder bei Behance oder Dribbble, also verschiedensten Designplattformen. Ganz ein merkwürdiger Trend, aber irgendwie ist es dann doch total beliebt, weiß auch gar nicht warum. Aber es gibt so Leute, die machen Redesigns von bekannten Firmen wie Facebook und Netflix und sagen so, machen das zu einem Use Case, wo ich mir so denke, warum? Also ich kann das Netflix-Logo schon irgendwie redesignen und in einen neuen Kontext setzen, aber was bringt's? Also die Marke hat's nicht notwendig. Da würde ich doch meine Zeit und meine Ressourcen und meine Skills doch lieber in ein Projekt oder in ein Fantasieprojekt stecken, wo man auch erkennt, okay, dieses Redesign würde tatsächlich Sinn machen.
Das stimmt.
Keine Ahnung, also ob es jetzt vielleicht der lokale Schreinerbetrieb ist, der schon seit 20 Jahren sein Auftreten hat, aber noch nie Branding betrieben hat. Und ich gehe dann her und sage, das wäre mein Ansatz, wie man ein Branding machen könnte. Dann ist es gerechtfertigt. Aber bei sowas, also das ist meiner Meinung nach nur Zeitverschwendung tatsächlich.
Das stimmt.
Also so hart es klingt, aber halte ich nichts davon eigentlich.
Ich glaube, du hast anfangs der Folge was gesagt, so wie wichtig das Portfolio ist, egal ob alt oder jung. Ich muss da tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil ich selber an mir erkannt habe, wie bin ich früher mit meinem Portfolio umgegangen. Gut, kann man vielleicht jetzt nicht ganz so vergleichen, weil ich kenne nur die Zeiten, als man seine Präsentationsmappe, also man hat Prints mitgebracht. Das war wirklich
Ich hab gewusst, dass du das ansprichst.
Ehrlich?
Ja.
Ich habe tatsächlich, ich spreche es deswegen an, weil ich fotografisch da tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe oder ich wollte es so erwähnen, wie früher auch fotografisch teilweise Kampagnenaufträge entstanden sind. Also wirklich, ich habe mir da so ganz teuer war, das so eine Art Leder-Etui so in DIN A5 oder so zwischen DIN A5 und Postkartenform machen lassen, wo quasi hochwertige Prints von verschiedenen Kampagnen, also damals hatte ich so ein bisschen die Zielgruppe Sport, und hatte da Fotos, verschiedene Fotos mit Sportshootings, also wirklich zum Anfassen, zum Spüren, haptisch auch total wertig. Und es führte zu einigen Aufträgen. Also das war immer adäquates Mittel, das mitzubringen. Aber gut, es soll jetzt nicht, ich will jetzt gar nicht zurück oder nostalgisch werden, als man noch die Präsentationsmappen mitbrachte und irgendwelche Prints. Um das soll es gar nicht so gehen, aber natürlich ist ein Aspekt diese Wertigkeit oder auch Prints mit Prägung, mit Relief und so weiter drin, gell? Also mit Mühe, mit hat natürlich, ist auch eine Form, wo man natürlich Eindruck machen kann, dass einem sein Portfolio wichtig ist, aber in der heutigen digitalen Zeit eher ein bisschen in den Hintergrund. Aber was ich wirklich raus wollte, ist, dass mein Portfolio früher immer natürlich deutlich anders ausgeschaut hatte, wie jetzt im jetzigen Zeitpunkt, und es geht immer mehr in die Richtung, dass ich, ist zwar blöd oder ist wahrscheinlich gar nicht richtig oder vielleicht ein bisschen arrogant, aber dass man dazu neigt, dass man sagt, ich brauche kein Portfolio mehr.
Ist tatsächlich, also lese ich oder sehe ich häufiger, dass Leute tatsächlich ganz auf ihr eigenes Portfolio verzichten, sondern halt sagen, meine Website ist mein Portfolio oder meine Social Media
wenn überhaupt, ist mein Portfolio. Jordi, wenn überhaupt. Also ich kenne auch noch Ältere, die präsentieren sich mit gar nichts mehr und werden gebucht und sind absolut anerkannte Designer oder Marketer, egal.
Ja, aber irgendeine Präsenz braucht oder irgendeine Referenz brauchst du doch, außer du hast schon ein gewisses Standing, dass dein Name dafür bürgt, dass du gute Arbeit machst. Also dann kann ich es verstehen, aber wenn du jetzt ein normaler, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ein normaler, erfahrener Designer bist mit 50 oder 40 Jahren, also dann kann man sich das nicht anmaßen, dass man sagt, ich brauche kein Portfolio.
Ja, ich weiß nicht. Naja, was heißt anmaßen? Also die Erwartungshaltung sollte man nicht verkennen oder übertreiben. Das ist klar. Also wenn es jetzt darum geht, wenn ich jetzt rausgehe und erwarte gefälligst, dass mich die Leute kennen, ich habe kein Portfolio, will aber Aufträge. Also das ist klar, das kann natürlich in die Hose gehen. Aber das kann auch funktionieren.
Wenn du zum Beispiel über Mundpropaganda.
Genau, wenn man
empfohlen
dich kennt, ja. Richtig. Und ich kenne sogar einen älteren Kollegen, den kennen wir beide, der hat gar kein Portfolio. Überhaupt nichts. Weder Website, gar nichts. Es könnte man jetzt auch drüber streiten, dass man sagt, boah, ist denn das richtig? Ist der nur ein Puls der Zeit? Ja, ist er. Weil genau das, was er tut, genau für das wird er gebucht. Nämlich seine Erfahrung ist notwendig. Und das ist der Punkt. Also, und das geht durchaus auch ohne Portfolio.
Das stimmt in gewissem Rahmen, wenn du natürlich dann auch mal empfohlen wirst oder wenn du einer gewissen Branche oder in einem gewissen Wirkungskreis bekannt bist. Gell? Mhm. Also ich glaube, das ist dann auch schon wieder so ein eigenes Szenario, weil du könntest als Junger, wenn du dich jetzt in einem Betrieb bewirbst, könntest nicht sagen, ich habe kein Portfolio. Das ist immer so abzuwägen, in welchem Kontext und in welcher Situation man sich befindet.
Also Beispiel, ich hatte letztens eine Anfrage von einem Neukunden, also der hat mich angerufen, der wurde vermittelt von einem anderen Kunden, also der hat also wirklich über Mundpropaganda. Und also ich will damit nicht sagen, dass kein Portfolio notwendig ist, weil in einer bestimmten Situation musst du eigentlich immer eine Art Portfolio parat haben. Also es ist ja nicht so, klar kann es auf Gutgläubigkeit passieren, aber in der Regel, und das lief folgendermaßen ab, der hat mich angerufen, ja, er hat von meinem Kunden eben gehört, dass ich da sei super Hausfotograf bin und seine Objekte quasi immer wunderbar fotografiere. Und ob ich denn das für Immobilien machen würde? Sage ich, klar würde ich das machen. Ja, also man hat gemerkt, dieses Vertrauen durch meinen anderen Kunden, also durch das, dass die sich kennen und so, lag wahrscheinlich schon bei 90%, dass der sagt, das passt schon. Wenn der sagt, der Fotograf ist gut, dann glaube ich das. Aber natürlich kam die Frage, ob ich mal 2, 3 Bilder schicken kann, wie ich denn Immobilien fotografiere. Und natürlich habe ich dann ein Portfolio parat, wo ich sage, gar kein Problem, schicke da gleich durch. Und das meinte ich eben, vielleicht geht es auch darum, ich muss mein Portfolio auch irgendwann nicht mehr mustermäßig präsentieren.
Ja, weil, genau, das
stimmt. Weil es auf Anfrage oder auf Nachfrage völlig ausreichend ist, vielleicht sogar im Gegenteil, man will sich vielleicht als Älterer gar nicht mehr so anbiedern oder mit einem Top-Portfolio voll präsent sein. Man will es vielleicht gar nicht. Versteht man das?
Ich weiß nicht. Ja, absolut, absolut. Also vor allem, wenn man natürlich so die menschliche Komponente in den Vordergrund rückt und sagt, man hat vielleicht gewisse Internetpräsenz, aber so das richtige Portfolio, das bekommst du nur auf Anfrage, weil so filterst du natürlich auch die Leute raus, die jetzt irgendwie nur automatisiert durchs Netz gehen, genau, und sich irgendwelche Portfolios blind raussuchen.
Genau.
Also wenn du da auf das Menschliche setzt und sagst so, hey, wenn du von meiner Story begeistert bist oder wenn du mich sympathisch findest und dann einen Schritt weiter gehst und dir die Mühe machst und mich nach meinem Portfolio fragst, erst dann zeige ich was. Also kann man vielleicht ein bisschen als arrogant fehlinterpretieren, aber ich glaube, dass das auch ein bisschen ein Schutzmechanismus ist, damit du nicht jedem x-beliebigen gleich so dein Portfolio so unter die Nase hältst. Also kann ich schon auch irgendwo verstehen, dass man diesen Ansatz wählt, durchaus. Was mich allerdings jedoch häufiger schockiert, ist, wenn ich so auf Websites gehe von Freelancern oder von selbstständigen Designern, also dass die teilweise auch mehr als 10 Jahre Berufserfahrung haben, aber dann trotzdem überhaupt gar keine Ausrichtung haben bei ihrer Website, welche Arbeiten sie darstellen, wie wir vorhin schon gesagt haben, also dieses Aussortieren, Arbeiten sind denn die besten oder dieses Beschreiben, wie bin ich in den Prozess angegangen, das gibt's bei den wenigsten, das sehe ich vielleicht bei 10%.
Es ist aber verdammt schwer, Jordi, ein eigenes Portfolio auch darzustellen. Also ich kenne die Problematik und du weißt da, dass ich sie kenne. Ich hadere da immer selber damit. Deswegen neigt man oft dann dazu, dass man sagt, ich brauche kein Portfolio. Das ist auch so eine kleine Wahrheit, gell?
Ja, das stimmt. Allerdings würde ich da schon ein bisschen unterscheiden zwischen mangelnder Qualität, weil du einfach mit dir selbst haderst oder vielleicht, weil du einfach schlicht und einfach keine Zeit hast, weil du halt einfach so viele Aufträge hast, was ja auch ein gutes Zeichen wäre. Aber es gibt halt auch andere und leider auch viele andere, die das verkennen, weil sie sich einfach nicht damit beschäftigen.
Ja, das stimmt.
Nicht unbedingt, weil sie sich da irgendwie selbst im Weg stehen oder weil sie sich nicht trauen oder weil sie keine Zeit haben, sondern bei denen wäre das die fehlende Zeit ja Ausrede, sondern die beschäftigen sich halt nicht damit und haben somit auch keine Perspektive, wie muss das denn sein, damit es optimal ist.
Aber war auch nochmal ein guter Punkt, den du jetzt erwähnt hast, trauen, sich nicht trauen, das ist durchaus auch im Portfolio spielt das, glaube ich, eine große Rolle. Kannst du dich erinnern, wir haben mal drüber gesprochen, über Musik, so die eigenen Songs irgendwie nie veröffentlicht, weil man sie letztendlich doch nicht traut. Ich glaube, es geht auch DesignerInnen oft so, eigene Arbeiten lieber mal nicht veröffentlichen, lieber mal in der Schublade liegen lassen. Also ich glaube, Trauen und Portfolio hängt auch stark zusammen.
Ja, absolut.
Was ich vorher noch sagen wollte, es gibt ja auch eine Art, sein Portfolio hochzuhalten oder präsent zu halten, nicht eben durch eine Internetpräsenz mit Visualisierungen oder Erklärungen und Visualisierungen oder Prozesse abbilden, sondern es gibt durchaus zum Beispiel auch eine Art Portfolio, in dem man sagt, das ist der Mann für Stadtmarketing. Das weiß man einfach. Also das sind oft Situationen, da braucht man dann gar kein visuelles Portfolio unbedingt. Oder ich habe so den Ruf oder hat mir, sage ich mal, so als eine Phase oder längere Phase gehabt, wo es wirklich so war, dass mir so nachgesagt wurde, ich habe die Fähigkeit, so kleinere Unternehmen zu retten. Also wirklich, wenn die nimmer weiter wissen, die mit denen zu arbeiten, dass die wieder auf die Beine kommen. Und Das ist ja eine Art Portfolio. Also das ist ja auch, und es ist dann gleich mal unter Umständen wertvoller wie jegliche visuelle Abbildung, gell, im Internet. Absolut. Zum Beispiel.
Absolut. Also jedes reale Problem, das du in irgendeiner Weise lösen konntest, sagt mehr aus wie 5 Branding-Konzepte. Also
genau. Und deswegen, da resultiert auch daraus, dass womöglich vielleicht so die ältere Generation gar nicht mehr so bedacht ist drauf, so seine Werke oder Arbeiten oder so online zu präsentieren. Also die Wichtigkeit nimmt da wirklich ab. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, das will ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber es ist so die Wahrheit. Also ich sehe das ganz häufig. Ich neige auch also dazu.
Ich persönlich habe mir vorgenommen, dass ich bei künftigen Bewerbungsprozessen, also momentan ist es nicht notwendig, aber wenn ich irgendwann mal wieder in den Bewerbungsprozess einsteigen würde, dann würde ich nur Projekte anführen, wo ich auch selber einen aktiven Teil beigetragen habe. Ganz gleich, ob es jetzt persönliche Projekte sind oder ob es tatsächliche Auftragsarbeiten sind, aber ich würde nur die abliefern, wo ich auch wirklich was dazu erzählen kann, vom Prozess, von der Herangehensweise, von der Strategie, aber auch von der Umsetzung. Und was ich mir auch vorgenommen habe, das habe ich zum gewissen Maß schon gut hinbekommen, aber das lässt sich natürlich immer ausbauen, dass man auch die Website dahingehend als Portfolio selbst nutzt und da immer so schlank hält und auch nur die Projekte einstellt, die genauso ein Maß an Qualität haben, wo man auch eine gewisse Story dazu erzählen kann. Das habe ich mir ganz, ganz groß auf die Fahne geschrieben. Ich möchte nicht einfach nur ein paar Bilder zeigen von irgendwelchen Mockups, sondern ich möchte wirklich die Story dahinter erzählen. Zum Beispiel auf meiner Website, wo ich über das Podcast-Projekt The Italian Hand geschrieben habe. Das ist eine ellenlange Seite. Also du brauchst wahrscheinlich 20 Minuten, um das alles zu lesen.
Ich empfehle es aber immer noch jedem. Bitte lesen.
Aber genau das war mir wurscht. Also mir war wurscht, ob das jetzt schnell geht oder ob da jemand eine halbe Stunde sitzen muss und das sich durchlesen
muss. Ist aber auch eine Ansage, Charlie. Ist auch mal eine Haltung, wo man sagt, wenn dich mein Portfolio interessiert, dann lies es.
Genau.
Oder lass
genau.
es. Genau.
Genau. Weil das war mir persönlich ganz wichtig, dass jemand die Hintergründe versteht, was da alles notwendig war, um dieses Projekt aufzuziehen. Und dementsprechend, das möchte ich ja gern so weiterführen. Ich habe übrigens auch für die sonstigen Arbeiten, so Spaßarbeiten und irgendwelche kreativen Ausflüge und so, die jetzt rein gar nichts mit irgendwelchen Projekten zu tun hatten. Ich habe dafür einen eigenen Bereich geschaffen auf meiner Website, wo halt einfach nur Bilder zu sehen sind. Und da gibt's keinen Kontext, da gibt's keine Zusammenhänge. Das ist einfach nur so eine Spielwiese. Das finde ich einfach ganz bequem, weil so hat man das ein bisschen getrennt und hat da überhaupt keinen Druck dazu, was erzählen zu müssen. Und ich habe das bei vielen anderen Websites so gesehen, die das so machen. Und ich finde das sehr, sehr cool. Deswegen behalte ich das so bei. Und ich bin halt jetzt wieder, gerade wo wir drüber sprechen, Feuer und Flamme an meiner Website weiterzumachen. Weil da habe ich jetzt auch die letzten Monate ein bisschen pausiert tatsächlich. Aber jetzt gibt es auch wieder neue Funktionen in diesem Portfolio-Tool, das ich habe. Bei Simplice gab es da ein großes Update. Und da gibt es neue Funktionen, die möchte ich unbedingt einbauen. Und da bin ich jetzt auch wieder, da kribbeln schon wieder so ein bisschen die Finger, dass ich meine Website ein bisschen ausbaue.
Interessant,
wieder.
Manchmal sind es auch technische Tools, die einen wieder inspirieren, irgendwas zu tun. Gell? Es ist auch interessant, diese Seite wieder. Abschließend, Jordi, möchte ich noch sagen, zum Thema Portfolio, weil du sagst, bei dir auf der Website, das Projekt, die Italian Hand, im Vergleich jetzt zu einem rein visuellen oder quantitativen Portfolio finde ich das schon spannend, den Bereich die Italian Hand einmal zu lesen, einmal zu einverleiben, würde bei mir dazu führen, mindestens dazu führen, dass ich sage, ich brauche gar nicht mehr sehen, den lade ich ein zum Vorstellungsgespräch, sowieso. Also,
danke.
Nein, ich will damit sagen, ich glaube, um nochmal zu verdeutlichen, es geht nicht darum, dass ich jetzt meine 24 Kacheln an Logos, an Projekten, an was weiß ich, also dass ein Top Logo das nächste jagt und ein Superprojekt das nächste jagt. Im Gegenteil, wie du sagst, ein fast schon zumutendes 20 Minuten Leseprojekt, wo ich mir so viel Zeit nehmen muss, das zu lesen, würde als Portfolio für eine Bewerbung unter Umständen völlig ausreichen. Die mich sagt, krass, diese Story, diese Zeit, die ich mir jetzt genommen habe, um diese Story zu lesen, natürlich will ich wissen, was hinter dem Menschen steckt. Also das ist ja mal interessant. Also ja, Qualität vor Quantität, gell? Also muss man ganz klar sagen, da reicht ein Portfolio, ein einziges.
Ja, das stimmt. Und keine 15 Autogrammkarten.
Genau.
Ja, herrlich.
Vor allem, war es eine Person, waren es mehr?
Man weiß es nicht.
Vielleicht waren es sogar drei. Wir haben schon mit Zwillingen spekuliert, gell? Jordi, ich wünsche dir einen schönen Freitag. Ich glaube, wir starten jetzt noch einen Arbeitstag rein, gell?
Richtig, genau.
Ein bisschen Richtung Wochenende noch ein bisschen was tun. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
Passt. Ich wünsche dir was, Michi.
Ja. Bis dann.
Bis dann. Servus.